Evangelikal war einmal eine Bezeichnung für bibeltreue Christen, die das Wort Gottes in Lehre und Leben ohne Abstriche und Hinzufügungen ernst nahmen. Heute ist der Begriff leider sehr schwammig geworden. In einer Zeit, in der besondere Widerstandskraft gegenüber dem antichristlichen Zeitgeist notwendig wäre, in dieser Zeit sind viele Evangelikale miteinander zerstritten, unterwandert, weltangepasst, zeitgeisthörig, glaubensarm, mutlos und schwach. Die Diskussionen, Spaltungen und Skandale der letzten Jahre mögen als Beweis genügen. Man muss nur in eine beliebige Idea-Ausgabe schauen, wo wieder ein Werk angegriffen wird von eigenen Mitgliedern hin und her. Ich will jetzt keine Beispiele nennen. Es geht schon einige Jahre jetzt ziemlich drastisch zu. Aber diese Lage kann nur einem gefallen, dem Teufel, der weiß, dass er wenig Zeit hat. Offenbarung 12, Vers 12. Und der deshalb möchte, dass sich die antichristliche Herrschaft, die sich in der Globalisierung ankündigt, habe die Agenda 21 genannt, dass die sich möglichst ungehindert entfalten kann. Ich nenne im Folgenden einige Beispiele für diese traurige Situation, die sich hoffentlich noch einmal wenden möge. Hängt auch an jedem von uns, wie weit wir, ich werde am Schluss ja einige Punkte nennen, wer wird überwinden, wie weit wir umkehren. Ruf zur Umkehr, hier ist auch ein Buch, was jetzt hier weg ist. Leider haben diesen Ruf nur wenige hören wollen und wollen ihn auch heute hören. Es ist sehr unpopulär. Trotzdem ist, denke ich, das der Kern des Ganzen. Also zunächst einmal einige Missstände, bevor wir dann zur Lösung, zum Lösungsversuch, zum Lösungsangebot kommen. Ich kann es nur stichwortartig machen jetzt aus Zeitgründen. In vielen evangelikalen Kreisen und Gemeinden, nicht in allen und auch unterschiedlich, aber in vielen findet sich die Ablösung einer konsequent bibeltreuen Haltung durch offene oder schleichende Anpassung an bibelkritische Systeme und Aussagen. Zum Beispiel eine Relativierung biblischer Schöpfungslehre, biblischer Gemeindelehre und biblischer Endzeitlehre. In vielen evangelikalen Kreisen und Gemeinden findet sich das Eindringen von Irrtümern aus Humanismus, Feminismus, Evolutionismus und anderen Ismen. Bitte ersparen Sie mir es jetzt, Beispiele zu nennen. In vielen Kreisen und Gemeinden findet sich die Relativierung oder Missachtung biblisch-ethischer Maßstäbe, zum Beispiel was uneheliches Zusammenleben, Scheidung aufgrund bloßer Zerrüttung, weltliche Meinungen, Mode- und Musikstile angeht. In vielen Kreisen und Gemeinden findet sich das Fehlen der Gemeindezucht bei krassen Sünden und Irrlehren, die die Gemeinde zerstören. In vielen Gemeinden findet sich die Überordnung des Ich, auch des frommen Ich, wo man sich selber immer bespiegelt, mit seinen Bedürfnissen über die Majestät und Heiligkeit Gottes, dass man nur noch über diese psychologischen Themen redet und sich vertieft. Sie müssen mal die Büchertische in manchen Gemeinden anschauen. Ich habe ja gar nichts dagegen, wenn man sich auch mit sich selber mal beschäftigt, aber wenn dann gar nichts mehr über Gotteslehre und Christologie und so weiter zu finden ist, über wirkliche Grundlegung von der Heiligen Schrift her, dann ist es zu wenig. In vielen Gemeinden findet sich der Ersatz wahrer biblischer Seelsorge mit Sündenerkenntnis, Buße und Vergebung, der Ersatz durch Methoden humanistischer Psychologie. Aber kürzlich auch ein Kongress in Gießen, auch ein Referent hier ist unter uns, der Bruder Giebel hat sich vorhin mit mir bekannt gemacht. In vielen Gemeinden findet sich die Übernahme der Spaßkultur, wie ich es nennen will, mit Show-, Fun- und Techno-Partys in Gemeinden. Ich habe noch vor einigen Jahren demonstriert gegen Techno-Partys in Kirchen, heute nimmt es wohl doch immer mehr zu. In vielen Gemeinden findet sich die Vermarktung des Evangeliums durch aggressive Werbemaßnahmen, hohe Gagen von Künstlern und unlautere, manipulative und drängende Kollektenpredigten. Das ist ja hoffentlich ja nicht der Fall. Da muss ich doch mal ein Beispiel nennen. Ich habe mal, also zwei Beispiele. Einmal habe ich erlebt, dass jemand sagte, die Bläser sollen jetzt leiser spielen, damit man hört, wenn jemand nur Münzen einwirft. Also liebe Geschwister, ich finde das unmöglich. Dann hat jemand trotz dieser Anzeige noch was gespendet, hat mir nachher ein Bruder erzählt. Ich habe da nichts gespendet. Und bei einer anderen Veranstaltung eines Missionswerkes, ich sage jetzt nicht, wo das war, Sie hören ja, wo ich herkomme. Also ich bin da nicht irgendwie, es ist nur die räumliche Nähe irgendwo aus dem Süden da. Es kann auch sein, dass man inzwischen diese Missstände abgestellt hat. Aber es war ein führender Evangelikaler, der dann eine Gymnastikeinlage brachte. Und er hat gesagt, jetzt fangen wir oben an, machen Fingergymnastik und dann gehen wir nach unten. Und dann irgendwann nach 5 Minuten kam er dann in die Hosentaschen und hat dann den Geldbeutel rausgezogen. Und jetzt geht die Gymnastik in die Scheinfachfächer hinein und so weiter. Ich will es nicht weiter ausdehnen. Ich habe auch da mit einigen gesprochen, es war dann schon ein bisschen, in der Bibel steht einfach, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb und er tue es aus frohem Herzen und man kann ja ein Anliegen sagen, aber dann nicht so manipulieren. Aber das Thema habe ich jetzt schon zu sehr ausgedehnt hier. Dann gibt es in vielen Gemeinden die Verkündigung eines Wohlfühl- und Wohlstandsevangeliums. Fast schon, wie es mal der Küstenmacher gezeichnet hat, sei happy mit Guru Deppi, ist es normal. Meine Parallelen sind manchmal auch schon festzustellen. Ich hoffe, dass Sie jetzt meinen Spaß nicht in diese Richtung deuten. Es dient einfach auch dazu, dass wir nicht einschlafen. Aber hier wird ja einfach das Evangelium so leicht gemacht, das Evangelium vom Kreuz, das Jesus das Leben gekostet hat. Und da kann man nicht einfach eine Spaßkultur draus machen oder eine Show, das sollten wir auch in der Ehrfurcht bleiben vor dem Herrn. Ein weiterer Punkt, dass der Ersatz biblischer Lehre durch eine flache Romankultur sich immer mehr ausbreitet, auch auf evangelikalen Büchertischen. Also ich habe nichts gegen gute christliche Romane, aber es sollten nicht nur christliche Romane auf Büchertischen liegen. Ich will jetzt keine Werbung für meine Bücher machen, aber es sollten auch apologetische Themen in der Endzeit vermehrt gelesen werden, denn wir müssen uns auseinandersetzen mit diesem Zeitgeist. Das wollte ich nur mal sagen. Wenn wir nur noch Romane lesen, ich weiß nicht, ob man dann gefeit ist gegen den Antichristen. Dann gibt es auch bei Liedern, ich nehme mich da auch selber ein, ich bin auch Liederschreiber, aber bei Liedern, und ich versuche auch selber bei mir dagegen zu steuern, einen zunehmenden Verlust biblischer Substanz und eines lehrmäßigen Tiefgangs zugunsten menschlicher Erfahrungen und Bedürfnisse. Das Ich wird sehr oft besungen. Vergleichen Sie mal dann die Lieder der Reformationszeit oder eines Paul Gerhardt damit zu manchen Texten heute. Es gibt auch manche guten Lieder heute, Gott sei Dank. Und ich will da auch jetzt keinen meiner Kollegen oder Künstler angreifen. Aber einfach nicht nur diese Selbstbespiegelung, sondern wirklich aber wieder mehr Schwarzbrot, würde ich auch bei den Liedertexten vorschlagen. Und in einer Linie damit steht das zunehmende Verschweigen grundlegender biblischer Themen, auch in Predigten. Das zunehmende Verschweigen solcher Themen wie sogar Sünde, aber vor allem auch Buße, Kreuz, Ernst der Nachfolge, Hölle und ewige Verdammnis. Das ist ziemlich unpopulär manchmal, da kommt man nicht so gut an bei den Leuten. Ich muss auch selber sagen, ich habe noch ganz selten über die Hölle gepredigt, müssen wir uns auch selber immer wieder korrigieren. Aber wenn wir schon über die Hölle was sagen, dann immer nur auch, indem wir sagen, Gott möchte uns daraus davor retten und bewahren. Das ist natürlich auch klar. Auch in dieser Linie die einseitige Betonung der Liebe und Zärtlichkeit Gottes gegenüber seiner Heiligkeit und dem Ernst seines Gerichts. Natürlich ist Gott Liebe, das ist sein Wesen. Aber er ist auch heilig, das ist eine Eigenschaft, die er hat. Und er ist gerecht und muss deshalb auch richten und wird auch richten. Liebe als Wesen, aber Eigenschaften auch im Gericht dann. Dann kommt es immer mehr zum Ersatz des biblischen Bekenner- und Widerstandsgeistes gegen den Zeitgeist durch eine falsch verstandene Einheits- und Harmoniesucht. Man will keinem wehtun, man will auch selber nicht schmerzen ertragen in Auseinandersetzungen. Beobachten wir uns auch einmal und bitten den Herrn, dass er uns hier korrigiert und Mut schenkt. Menschenfurcht wird durch Gottesfurcht ausgetrieben. Dann natürlich die völlige Unterbetonung biblischer Apologetik. Immer noch mancherorts. Auch Apologetik, wer weiß überhaupt, was das bedeutet? Weiß es überhaupt noch jemand? Verteidigung des Glaubens, ja. Unsere Reihe, Aufklärung zum Beispiel, das ist ja eine apologetische Reihe, wo es um Auseinandersetzung geht. Wir brauchen natürlich auch erbauliche Literatur, grundlegend. aber auch die Auseinandersetzung und den Kampf, die geistliche Waffenrüstung. Und dann gibt es eine zunehmende Offenheit für eine Ökumene der Konfessionen, auch bereits der Religionen, aber vor allem der Konfessionen, auch bei einzelnen führenden Evangelikalen, ohne dass ich jetzt hier Namen nennen muss, bitte. Ich bin selber hier durch manches hindurchgegangen, bis zu existenziellen Krisen. Dann gibt es die Verspottung solcher Geschwister, die an eindeutigen Maßstäben der Heiligen Schrift festhalten wollen. Die Verspottung solcher Geschwister als engstirnig, gesetzlich und vorgestrig. Bitte aber nur so weit, mehr möchte ich jetzt nicht sagen. Nur die Frage, werden Christen, die einem solchen armen, verflachten Christsein huldigen, in der Lage sein, dem Antichristen zu widerstehen und seinen Vorläufern? Und deshalb das Letzte, wer wird überwinden? Noch 10 Minuten, dann bin ich halt wirklich soweit durch und dann denke ich, können wir noch Fragen stellen. Überwinden wird nur derjenige und diejenige, die von Jesus Christus überwunden sind. Und das heißt, wer zu ihm gehört, ohne Wenn und Aber und ohne Anpassung an den Zeitgeist und an das Mahlzeichen des Tieres. Wer eben in den zunehmenden antichristlichen Strömungen die Treue hält. So heißt es in Offenbarung 12, 9 bis 11, und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Die Überwinder bis zum Tod. Und zwar durch des Lammes Blut, durch das Blut Jesu und ihr Zeugnis, das sie nicht verschwiegen haben, einer vergehenden Menschheit. Um auch heute schon zu den Überwindern zu gehören, sind folgende Voraussetzungen notwendig, die ich hier aus der Heiligen Schrift abschließend jetzt zusammenfassen möchte. Auch wieder nur stichwortartig möglich jetzt. Wir glauben an Jesus Christus als unseren Erlöser und Herrn und sind seine Kinder. Die Grundvoraussetzung überhaupt. Das ist, denke ich, ganz klar. Wir stehen in ständiger Gebetsverbindung mit dem Herrn, damit er uns stärken kann, trösten, leiten, bewahren und korrigieren kann. Alles das gehört zusammen. Wir stellen Gottes Wort in den Mittelpunkt und richten unser Leben danach aus. Nicht uns selber in den Mittelpunkt, sondern Gottes Wort. Wir suchen die Gemeinschaft gläubiger Geschwister und verlassen unsere Versammlungen nicht. Hebräerbrief, etwa diese Warnung, gerade in der Endzeit. Nicht die Versammlungen zu verlassen. Denn allein geht man schnell ein, auch als Christ dann. Wir bekennen Gott unsere Sünden und lassen uns reinigen durch das Blut seines Sohnes Jesus Christus, damit nichts zwischen dem Herrn und uns stehen kann, nichts dauerhaft uns hier von Gott trennen kann. Wir leben aus der Gnade Gottes, aber wir missbrauchen diese nicht zum Sündigen, keine billige Gnade, wie es Bonhoeffer einmal gesagt hatte. Wir decken die Werke der Finsternis auf und dulden diese nicht länger, auch nicht in christlichen Gemeinden. Natürlich nach Matthäus 18, die Reihenfolge unter 4 Augen, unter 8 Augen, kleiner Kreis und dann erst vor die Gemeinde, wo es die Gemeinde betrifft. Natürlich nur dann, sonst gehört es zwischen die Betreffenden selber. Die Gemeinde sucht dann auch. Und das ist dann der letzte Schritt. Und nun, da nochmal bitte aufpassen. Wir akzeptieren weder den Hochmutsgeist noch den Vermischungsgeist. Hochmutsgeist offenbart sich durch Spaltungssucht. Nur ich habe Recht und du hast nicht Recht und ich gehöre zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Christus. Das gab es schon in urchristlicher Zeit, leider Gottes. Hochmutsgeist offenbart sich durch Spaltungssucht. Es muss manchmal Trennungen geben, darf ich nicht vergessen zu sagen, wo es um zentrale Lehrfragen geht. Aber es sollte keine Spaltungssucht sein, schon gar nicht jetzt wegen persönlichen Gründen, wegen Macht und jeder will predigen und solche Dinge. Nicht? Also da sollte man diesen menschlichen Streben nicht nachgeben, auch nicht bei sich selber. Hochmutsgeist, aber auch nicht der Vermischungsgeist. Der Vermischungsgeist, der eine Einheit und Ökumene um jeden Preis sucht. Ein Harmonie-Evangelium gewissermaßen. Einheit um jeden Preis. Weiter. Wir lieben die wiedergeborenen Geschwister im Herrn Jesus Christus, auch wenn wir nicht in allen Lehrfragen mit ihnen übereinstimmen. Das wird, denke ich, auch hier nicht zwischen allen der Fall sein. Und trotzdem können wir uns lieben als wiedergeborene Brüder und Schwestern im Herrn. Wir ringen aber genauso auf der Grundlage der Heiligen Schrift um die Erkenntnis und Durchsetzung der Wahrheit in den entscheidenden Heilsfragen, damit keiner verloren gehe. Die entscheidenden Fragen müssen die entscheidenden Fragen bleiben. Die dürfen nicht verbessert werden, auch nicht auf einer falsch verstandenen Liebesebene, Harmonieebene. Liebe und Wahrheit, das ist immer die Kunst, das zusammenzubringen. Damit die Wahrheit nicht verletzt und die Liebe nicht alles vermischt. Wir sind bereit, Korrektur von Geschwistern anzunehmen, wo diese biblisch begründet ist. Selber prüfen an der Bibel, ist das jetzt biblisch begründet? Deshalb sind wir auch Protestanten, dass wir immer noch auch protestieren können durch falschen menschlichen Rat und alles in der Bibel überprüfen, evangelisch am Evangelium prüfen. Hat man heute oft vergessen, was das bedeutet, nicht? Korrektur, wo diese biblisch begründet ist, annehmen. Bitte auch, wenn ich jetzt irgendetwas Falsches gesagt habe, korrigieren Sie mich auch in der Aussprache. Es ist keiner von uns unfehlbar und da dürfen wir uns auch zurechthelfen. Und zwar in unserer Lehre und in unserem Leben. Wir üben christliche Enthaltsamkeit. Christliche Enthaltsamkeit, das heißt, wir setzen uns nicht mutwillig gottfeindlichen und verführerischen Einflüssen aus, die uns vom Glauben wegziehen wollen. Das mag für jeden was anderes sein. Heute Morgen wurden Beispiele genannt. Für viele ist es auch heute die Droge im Wohnzimmer, die Mattscheibe, wo also der Weltgeist nicht nur kiloweise, sondern tonnenweise in die Wohnzimmer stürmt. Ich glaube nicht, dass jeder damit umgehen kann, ohne Schaden zu nehmen. Es gibt auch viele andere Dinge. Drogen und was auch immer und Musikrichtung, die externalisiert oder in Trance versetzt. Vieles weitere. Wir trennen uns von allen Strömungen, Praktiken und Methoden, die gegen das Wort Gottes stehen. Wir üben wieder konsequente Gemeindezucht, aber natürlich mit dem Ziel der Zurechtbringung des Sünders und des Irrlehrers. Immer noch das Ziel, ob sie nicht zurechtkommen. Auch mein Buch über Eugen Drewermann, wenn ich mal so offen unter uns sagen, habe ich auch das Ziel im Auge gehabt, ob er vielleicht die Kritik ernst nimmt und umkehrt. Ich habe übrigens erfahren, dass er es tatsächlich gekauft hat in einer Bahnhofsbuchhandlung, in einer christlichen Bahnhofsbuchhandlung in Hannover, ist er darauf gestoßen. Und hat es mit Interesse gelesen, hat mir aber noch nicht geschrieben daraufhin. Was nun, Herr Drewermann? Hier vorne liegen noch zwei, wenn es interessiert. Also wir haben wirklich versucht, hier im Kern seine Lehren von der Schrift her zu hinterfragen. Ja, wir trennen uns von Strömungen, die gegen das Wort Gottes stehen. Hier ist zum Beispiel eine psychologische Umdeutung der Heiligen Schrift bei Drewermann. Drewermann, Entschuldigung. Dann wir nehmen den Missionsauftrag ernst und laden Menschen in die Nachfolge Jesu Christi ein, solange es noch Zeit ist. Wir predigen die zentrale Botschaft, ich bin gleich durch, ich weiß, es sind sehr viele Punkte, es tut mir also echt leid, aber weil ich jetzt ja nur diese 2 Stunden Zeit habe, versuche ich schon, Ihnen so viel Hilfen wie möglich weiterzugeben, vom Wort Gottes her. Wir predigen die zentrale biblische Botschaft von der völligen Verlorenheit des Sünders, von der Notwendigkeit der Buße und der Rettung allein aus Gnaden. Und dann auch das Praktische nicht vergessen, wir helfen unseren Mitmenschen, auch praktisch durch Taten der Nächstenliebe. Mission und Diakonie, wenn man die Fachbegriffe hier verwendet. Und wir setzen Zeichen der Liebe Gottes in einer vergehenden Welt. Und das Letzte, Wir weihen unser Leben ganz neu und ganz allein dem dreieinigen Gott, dienen ihm bis an unser irdisches Ende und weiter bis in alle Ewigkeit. Damit möchte ich jetzt offiziell einmal den Vortrag schließen. Ich danke Ihnen für die große Geduld und möchte mit uns beten. Wir neigen unsere Häupter. Lieber himmlischer Vater, im Namen deines lieben Sohnes Jesus Christus, neigen wir uns jetzt vor dir, treten vor dich, danken dir nochmals, dass du uns erlöst hast, völlig erlöst hast, dass wir keine Zusatzerlösung brauchen durch Sekten oder andere Lehren. Und wir bitten dich auch, dass wir das ausleben können in Lehre und Leben, dass wir dich verherrlichen durch unser Leben und auch in unseren Gemeinden. Herr, vergib auch, wo wir versagt haben, wo ich versagt habe, wo Schuld zwischen dir und uns steht. Wir danken dir, dass du ein gnädiger Gott bist, der nicht unsere Sünden ansieht, sondern die Gerechtigkeit deines Sohnes und der uns vergibt und erneuert. Auch heute, Herr, auch in der Gemeinschaft, wo wir so oft aneinander schuldig werden können und schuldig werden. Mögest du auch hier die Gemeinschaft der Geschwister segnen, die jetzt auch noch die weiteren Tage hier sind. Du mögest schenken, dass Gemeinden entstehen und wachsen, wo du in der Mitte stehst, wo dein Wort noch ernst genommen wird. Und bitten dich auch um Erbarmen über Kirchen, die immer weiter von deinem Wort abgeirrt sind, zumindest über einzelne Christen, die darin noch sind. Herr, erbarm dich über deine Herde, wo sie auch ist. Schenke einen guten Geist dir, deinen Geist unter den Geschwistern, dass Aufbauarbeit geschehen kann. Segne auch den Redner, den Bruder Strauch, wenn er heute Abend spricht, die nächsten Tage, dass auch er Wichtiges weitergeben darf von dir, Herr. Bevollmächtige ihn und alle, die hier dienen. Und nun lenke uns auch in der Aussprache. Herr, schenke Liebe und Wahrheit, auch im Umgang dann miteinander und in unserem weiteren Leben. Wir beten dich an, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ewiger Gott und Herr und Erlöser. Amen. Amen.
So, ich möchte noch einen Vorschlag machen, dass wir jetzt alle aufstehen.
Fragen stellen, aber bitte nur solche, die allgemein von Interesse sind, in der Zeit, der knappen Zeit.
Was sagt denn die Bibel über unseren Umgang mit Sektenmitgliedern oder mit Irrlehrern?
Die Frage war, was sagt die Bibel über unseren Umgang mit Sektenmitgliedern und Irrlehrern?
Das heißt auch, dass man sie nicht grüßen soll.
Ach so. Ja, die Frage, ob man sie noch grüßen soll. Zunächst sagt sie einmal, dass wir jeden Menschen einladen dürfen zur Nachfolge Jesu. Sonst würden wir auch keine Sektenapologetik betreiben. Und in die Wahrheit in Liebe zu sagen, Epheserbrief nachzulesen. Und dieses Nicht-Grüßen, das bezieht sich meines Erachtens nur auf solche Irrlehrer, die sich gar nichts mehr sagen lassen, die die Gemeinde dann bewusst zerstören und verführen würden, wo auch die Gemeindezucht dann notwendig ist. Also wo wirklich wie bei Pharao dann die Verstockung dann so weit fortgeschritten ist, dass nur noch das Gericht in, auch in Form des Nichtgrüßens möglich ist. Aber ich würde sagen, in erster Linie sollte die Liebe auch zu den Irrenden missionarisch gesehen da sein, solange es noch irgendwie geht.
Was sagt man, wenn so eine Sekte ihre Schriften verwendet? Also zum Beispiel die Zeuge Jehovas sind ja die neue Welt. Das sind ja mindestens Unterschiede.
Die Frage war, wenn ich es richtig verstanden habe, was tut man, wenn eine Sekte andere Schriften verwendet, zum Beispiel Neue Weltübersetzung bei den Zeugen Jehovas. Die habe ich zum Beispiel analysiert, die letztgenannte, und da ist ja nun tatsächlich sehr viel umgedeutet. Ich habe ja auch Beispiele, aber ich will das jetzt nicht ausdehnen, wenn ich es gerade schnell finde. Zum Beispiel 1. Timotheus 4, Vers 1, Tob Neuma Lege, bedeutet, der Geist sagt. In der Neuen Weltübersetzung heißt es dann, die inspirierte Äußerung sagt, weil der Geist ja keine Person ist, Geist Gottes, nicht? Oder, vielleicht genügt das jetzt als Zeitgründer. Das ist jedenfalls eine Umdeutung, die nicht legitim ist, im Gesamtkontext her.
Das Einschleusen des alttestamentlichen Gottesnamens Jehova in das Neue Testament hinein an ungezählten Stellen.
Ja. Etwa Jehova wird eingeschleust, obwohl dieses Tetragramm, JHWH, gar nicht sicher so ist mit der Vokalisierung.
Bitte. Die Frage geht ja auch ein bisschen in die Richtung, was man jetzt macht. Man kann jetzt nicht mehr mit derselben Bibel mit alles ins Gespräch kommen. Das ist
ach so, ja, früher hatten ja die Zeugen Jehovas noch die Elberfelder Bibel benutzt. Aber seit sie jetzt in den 60er Jahren auch in Deutschland ihr Wachturm, Neue Weltübersetzung haben, sind sie natürlich sehr festgefahren auf diese falsche Interpretation. Noch mehr festgefahren.
Da kann man dann gar nichts machen, oder? Mit dem Fisch,
also wenn Zeugen Jehovas zum Beispiel nach Hause kommen, müssten sie an sich bereit sein, auch Lutherbibel oder ähnliches mit ihnen zu lesen. Allein schon aus missionarischen Gründen, von ihnen aus gesehen, von den Zeugen Jehovas aus gesehen. Normalerweise, ne? wenn man es ihnen dann sagt.
Zu dem Punkt noch was. Bei einer Studienbibel von den Zeugen Jehovas steht vorne ihre angeblichen Grundlagen.
Ja, das ist doch wegen dem Licht.
Werke, zum Beispiel das Wörterbuch zum Neuen Testament von Bauer. Wenn man sich darauf bezieht, dann müssen sie sich letztlich auch darunter beugen, ob sie wollen oder nicht.
Ja, Bauer ist zum Beispiel an vielen Stellen hilfreich, denke ich. Ist der eigentlich auch historisch kritisch angehaucht? Bisschen schon, ne? Aber trotzdem sind es wertvolle Worterklärungen.
Ich kenne einen Bruder, der die Zeugen Jehovas mit ihrer eigenen Bibel widerlegt hat. Also wenn man sich dann etwas mehr reinarbeitet, ist es trotzdem noch möglich, die damit irgendwie...
Aber nicht so leicht. Ja, alles klar sonst? Knurrt der Magen schon, oder? Ich höre doch nichts, aber ich muss nachher leider Punkt 6:30 abfahren. Also wenn Sie jetzt noch Fragen haben, bitte?
Ja, wie soll man sich ganz praktisch verhalten, wenn die Zeugen Jehovas und die Mormonen an die Tür kommen? Soll man ihnen Aufmerksamkeit schenken und die Sektenmitglieder, was tun sie tun?
Ja, ich kann jetzt nicht alle 21 Punkte hier aufzählen, die ich beschrieben habe. Aber das Wesentliche vielleicht, zunächst gilt, dass man sie auch als Menschen betrachtet, für die Jesus gestorben ist, die wir einladen dürfen in die Nachfolge. Allerdings ist es nicht so ganz einfach. Man sollte die Heilige Schrift vor allem kennen, gut kennen. Und wenn man die nämlich nicht kennt, dann ist man sehr schnell überrannt, weil die sind sehr gut ausgebildet mit ihren bestimmten Stellen, die sie immer wieder einsuggeriert bekommen haben und die dann umgedeutet worden sind. Beten dafür und ich will betonen, dass wir allein die Heilige Schrift in der unverfälschten Urfassung oder eben einer guten Übersetzung anerkennen und eben nicht die Neue Weltübersetzung zum Beispiel oder das Buch Mormon. Beim Buch Mormon, da ist es ja auch so, dass ich habe mal schon Gespräche gehabt mit Mormonen, da sind wir dann zu dem Punkt gekommen, wo sie dann gesagt haben, ja, das muss man halt einfach glauben, dass das Buch Mormon stimmt. Nicht? So weit sind wir da gekommen dann. Weil da habe ich etliche Widersprüche dann auch zur Bibel aufzeigen können. Und man kann ja nicht beide Schriften dann als Gottes Wort anerkennen, weil sich Gott nicht widerspricht. Ist dann ziemlich deutlich. Aber in aller Liebe und Freundlichkeit und im Gebet. Und wenn man allerdings dann merkt, man kommt nicht weiter und die... beharren immer so auf ihre Überzeugung, nur dann irgendwann muss man dann oder kann man dann auch sagen, dass es eben dann keinen Sinn mehr hat. Vor allem aber auch nicht von einer Stelle zur anderen springen, sondern bei einem Thema bleiben und das von der Bibel her klar entfalten. Und Literatur kann natürlich auch eine Hilfe sein, gute christliche Literatur über diese Sekten dann, dass man selber einfach informiert ist. Gut, hier.
Was macht man denn?
Bei den Sekten gibt es auch historisch kritische. Zum Teil wohl auch, ja. Oder meinten Sie jetzt historisch kritische Theologen, wenn man mit denen umgeht?
Also ich habe mit einem katholischen Studenten gesprochen, mit dem historisch kritisch an die Bibel angegangen
ist. Ja gut, das ist klar, ja. Die haben seit dem Zweiten Vatikanum die Tür auch stärker geöffnet dafür, Katholiken, für historisch kritische Methoden, das war die Frage. Ja, die Frau Professor Lindemann ist ja ein bekanntes Beispiel, die sich bekehrt hat vom historisch-kritischen Denken zum lebendigen Gott und Herrn. Sie hat auch kürzlich in unserem Bibelseminar gesprochen. Übrigens sind hier noch Programme kopiert worden, wer noch eins dringend möchte, im Bad Wildbad. Und überhaupt historisch-kritisch, da ist ja die Grundanfrage, stelle ich mich mit meiner gefallenen menschlichen Vernunft über die Heilige Schrift als Wort Gottes? Oder stelle ich mich darunter? Glaube ich an einen Gott, der lebendig ist, der lebt, der seinen Propheten inspirieren konnte im Alten und Neuen Bund, der auch Wunder tun kann in der Heilsgeschichte oder nicht? Wenn ich an diesen Gott glaube, den die Bibel ja beschreibt und der sie auch eingehaucht hat, dann habe ich keine Wunder, keine Probleme mit eben den Aussagen, die übernatürlicher Art sind in der Bibel. Ein übernatürlicher Gott kann sich auch übernatürlich offenbaren, kann sein Wort eingeben und auch Zukunftsvoraussagen, etwa die Zerstörung Jerusalems. Deshalb muss man die Evangelien nicht erst danach datieren, sondern Jesus hat das natürlich vorausgewusst, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Das sind alles ungeheuerliche Bestreitungen der Offenbarung Gottes in seinem Sohn, in seinem Wort. Wenn man dann Vaticinia ex eventu konstruiert, das heißt Voraussagen aufgrund der bereits eingetretenen Erfüllung, das wird dann Jesus und den Propheten in den Mund gelegt. Daniel, bekanntes Beispiel, wird dann ins 2. Jahrhundert datiert, anstelle ins 5., 6. und so weiter. Übrigens, Winfried Meissner hat jetzt einen Juri-Kommentar geschrieben, auch kennen, ist jetzt gerade im Druck. Ja, gut, das nebenbei.
Eine Frage noch, können wir irgendetwas in unseren Gemeinden dagegen tun, um nicht nach diesen Definitionen, die Sie sagten, in einen Topf mit den Sekten geschmissen zu werden? Gibt es irgendetwas, wo vielleicht da noch ein Ansatzpunkt
ist, Frage.
Dem entgegenwirken kann?
Können auch dann andere vielleicht hierauf antworten, die da Erfahrung jetzt auch konkret haben. Aber man wird es nie überall vermeiden können. Nicht? Es wird immer böswillige Unterstellungen geben. Wenn Leute von der Meinung ausgehen, es darf nur die zwei großen Kirchen geben, dann wird immer alles andere als Sekte betrachtet. Auf dem Dorf schlimmer als in der Stadt. Damit müssen wir leben. Aber was ist wichtiger, die Menschenfurcht oder die Nachfolge des Herrn? Nicht? Und was man tun kann, man kann natürlich ganz klar sagen, ja, erstens, wir akzeptieren nur die Heilige Schrift als Grundlage, keine Sonderlehren oder Offenbarungen. Und zweitens, wir sehen uns verbunden mit Christen, mit allen wiedergeborenen Christen, egal in welchen Kirchen sie sind. Das habe ich auch in manchen Freikirchen schon gelesen. Das nimmt an sich immer auch den Sektengeruch, wenn man sagt, nur diese Gruppe sieht sich als die allein wahre, also dieses soziologische Argument, dass man sagt, nur diese Gruppe, ne?
Wir müssen ja vielleicht durchsichtig sein, mehr, dass wir Türen öffnen, dass wir Kontakte suchen mit ihnen und dass wir unser Leben kennenlernen.
Natürlich auch Transparenz, keine Tempelrituale wie bei den Mormonen und solche Dinge. Ja, das ist ja das Gegenteil von Offenheit.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es positiv war. Wir haben an einem Ort ein Gemeindehaus gebaut, wo wir vorher nicht waren.
Ja.
Und dass es positiv war mit den mit dem Ortspfarrer Kontakt aufzunehmen, also ohne jetzt sich irgendwie anzubiedern, sondern einfach nur mal mit ihm geredet und gesagt, wer wir sind und was wir wollen und was wir nicht wollen, um einfach um so eine Angst zu nehmen, weil es gibt auch Sekten, die gehen ja dafür zum Geld.
Aggressiv, ja, sicherlich.
Dann, als der wusste, aha, das sind die und so sind sie nicht, da war irgendwie die Angst auch genommen.
Mag jeder vor Ort so entscheiden, wie er sich da geführt sieht. Nicht? Ich meine, wir müssen es da nicht anbiedern, aber es ist immer gut, auch von Mensch zu Mensch Vorurteile abzubauen. Jetzt ganz hinten, ich sehe durch das Licht etwas schlecht da hinten, aber ja.
Ja, zu der Frage, was wir dazu tun können. Wir haben einen Büchertisch gehabt, auch, also in einer kleineren Stadt. Und gegenüber war die CSU. Und da habe ich mit einer Frau gesprochen, die Lehrerin hat gesagt, das hat ein Buch und komische Glaubenssachen da. Ja, und was unterscheiden wir uns von der katholischen Kirche? Sie war offensichtlich katholisch. Mhm. Und ich sagte, ja, wissen Sie, ich war früher katholisch, aber ich bin ausgetreten. Jetzt bin ich verdammt nach der katholischen Kirche. Also, ja, ich bin verloren für die katholische Kirche. Ein für alle Mal. Was ist hier jetzt wirklich dogmatisch? Ja? Wer lässt denn wen keine Luft?
Gut, Zeugnis hier jetzt, ja. Ich hoffe, ich übersehe niemanden. Meldet sich jemand schon länger? Hier und da und wer noch? Die beiden. Ja, bitte.
In Richtung Politik irgendwie eine Klarstellung oder eine Antwort auf diese Kommission da, wo die untersuchen, dass man da noch einwirken kann oder protestieren kann oder irgendwas.
Die Enquete-Kommission.
Enquete-Kommission, ja. Ob es da Proteste gab. Interessanterweise gab es Proteste von den Grünen gegen diese Erfassungsmethoden. Die habe ich auch positiv zitiert hier drin. Sie werden lachen, ja. Da betonen Sie ja die Freiheit in diesen Dingen. Religionsfreiheit. Muss man auch zugestehen, dass die da natürlich am wachsamsten sind. Aber wie es jetzt im Einzelnen weitergeht, bin ich jetzt auch gerade überfragt. Es ist ja jetzt auch ein Regierungswechsel gewesen und der Skandal ist nur, nee, das sage ich jetzt lieber nicht öffentlich. Naja, das eben auch, nee. Kann ich dir nachher mal sagen, du kannst jetzt überlegen, ob du sagen willst. Jetzt sind zwei, nee, eine, die eine Meldung zeigt auf die andere. Ja.
Das war so eine, ja, bin ich eine gute Definition darüber gefragt, was eine Sekte ist. Wenn Sie eine Definition, was ein Irrlehrer ist, weil ich kann ja nicht jeden Bruder, der einige Punkte des Glaubens anders denkt und lehrt, gleich mit dem Begriff Irrlehrer betiteln. Gibt es hier eine stichhaltige Definition, was jetzt Irrlehrer ist?
Ich habe ja diese Kriterien genannt, eine ganze Liste, 2. Petrus 2, Judasbrief, das sind solche zentralen Kapitel, wo Sie auch vieles nachlesen können.
Ich glaube, dass wir unterscheiden müssen, ja, zwischen Irrlehre und zwischen falscher Erkenntnis. Mhm. Falsche Erkenntnis haben wir alle, die wir hier im Saal sitzen, in dem einen oder anderen Punkt. Aber Irrlehre ist ja auch nach 1. Timotheus 4 dämonisch inspiriert. Und nicht jede falsche Erkenntnis ist gleich dämonisch inspiriert.
Hat jeder gehört? Er unterscheidet zwischen Irrlehre und falschem Bekenntnis.
Falsche Erkenntnis.
Auch Bekenntnis, Erkenntnis, aber zunächst, ja. Und das sei dämonisch inspiriert, die Irrlehre. Die falsche Erkenntnis ist menschlich bedingt. Ja,
muss ich gleich.
1. Korinther 13, ja. Wer hat sich noch alles gemeldet? Die Dame hinten und sonst, glaube ich. Wir haben noch 3 Minuten, noch 2 Meldungen.
Mhm. Sie kommt zu uns in die Gemeinde und dann fragt sie, ob sie denn die Lehre von Rudolf Steiner kennt. Das war eigentlich ein bisschen entsetzt. Und sagt, das wird jetzt gar nicht mehr gelehrt.
Ja, die Lehre im Gesamten nicht, aber aus der Lehre, die ganze Struktur der Schule beruht auf der Anthroposophie. Die Lehrer sollten in der Regel Anthroposophen dort sein. Die Architektur, die Eurythmie ist ja Pflichtfach, diese Geistertänze, ne? Dann die, kommt aus den heidnischen Tempeltänzen, die Eurythmie. Ich habe das auch nachgewiesen in dieser Steiner-Biografie und auch in der Schrift, die jetzt aber schon weg ist, über Anthroposophie. Entschuldigen Sie, dass ich immer wieder auch hinweise, aber ich kann es jetzt nicht alles begründen in der Kürze ausführlich. Und dann wird eben die Anthroposophie doch auch in den Unterricht einfließen gelassen. Und zwar etwa in einer bestimmten Form von Evolutionslehre, die da vertreten wird. In einer bestimmten Form. Und auch Atlantis-Mythos und solche Dinge fließen auch mit ein. Und natürlich die ganze Leiberlehre. Die Schüler werden betrachtet als Menschen, die einen Leib nach dem anderen inkarnieren. Physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, Ich-Leib. Immer im 7-Jahres-Rhythmus. Das ist ein völlig anderes Menschenverständnis als in der Heiligen Schrift. Und dann die ganzen okkulten Zusammenhänge bei Steiner natürlich. Er war ja Hellseher und Freimaurer und all diese Zusammenhänge bei ihm auch. Jetzt, wir müssen pünktlich schließen, denke ich, ne? Wegen dem Essen. Und ich muss auch weg, wir müssen noch zusammentanken. Nee, ich packe nichts mehr zusammen, wenn Sie nochmal zupacken hier vorne. Jetzt kommt wieder ein heikler Punkt. Was soll ich jetzt hierzu sagen?
Wir haben die Frage nicht verstanden.
Allversöhnungslehre, ist das Irrlehre oder falsche Erkenntnis? Also
ja, eine, Sie hätten auch fragen können, ob sie richtig ist. Ne? Es gibt viele wiedergeborene Christen, die das glauben und daran festhalten. Deshalb möchte ich hier durchaus fair jetzt das auch noch sagen, dass es auch die Ansicht gibt, es könnte richtig sein. Ich persönlich glaube nicht daran, weil ich die Stellen als sehr deutlich sehe, dass es einen doppelten Ausgang gibt, nach meiner Schrifterkenntnis, sage ich vorsichtig. Aber ich habe gute Freunde, die auch Christen sind, wo wir uns in allem verstehen, aber die da einfach eine Hoffnung haben für alle Menschen, die das nicht verkraften können, dass Menschen ewig verloren gehen und gequält werden und so weiter. Von dem Aspekt her sollte man da auch barmherzig sein. Aber ich persönlich bin kein Vertreter davon. Und ich würde sagen, es ist eine Erkenntnisfrage, die aber auch aus Ihrer Sicht jetzt auch gesehen zur Irrlehre werden kann dann, nicht? Aber das ist zum Beispiel so ein Thema, das schon auch zentral ist, ja, wo es aber auch viele Spaltungen und Diskussionen gibt. Aber ich denke, da können wir jetzt mit allen Themen anfangen.
Vielleicht gerade zu dieser Frage festhalten sollen. Der Apostel Paulus hat gesagt, jeder, der ein anderes Evangelium lehrt, als was ich lehre, ist ein Irrlehrer. Und das gehört da ganz klar mit rein. Wir sollten das nicht stehen lassen als vielleicht irgendetwas, was diskutierbar ist, sondern die Dinge ganz klar beim Namen nennen. So wie die Schrift es auch tut.
Sie haben es jetzt so gesagt, wollen wir es mal so stehen lassen jetzt, nicht? Ne?